mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit den Waffeln einer Frau. Heute habe ich eine der top deutschen Schauspielerinnen hier bei mir im Studio, nämlich die wunderbare Katja Riemann-Clemens. Ja. Wir beide wissen, ein Interview mit Katja Riemann muss nicht zwangsläufig von Fröhlichkeit geprägt sein, weil ich glaube, ja. Katja auch entscheidet, wenn jemand doof ist, dann ist sie auch doof zurück. Das muss man sich eben auch erstmal trauen. Und sie traut sich ab und zu bei uns.
Mann, hat das Spaß gemacht.
Mann. Aber die war, ich finde die richtig toll. Ja. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, wie schön ich sie finde, weil ich die so angeguckt habe und dieser Mund und diese Zähne und die hat so was unheimlich Appetitliches, ist mir aufgefallen.
Ja. Echt? Und sie, also um Schritt zurückzugehen, wir wissen ja inzwischen, dass relativ viele Boulevardmedien diesen Podcast hören und daraus dann anschließend auch gerne mal eine Meldung generieren.
Ja.
Und Katja Riemann hat ja heute selber irgendwann in diesem Gespräch gesagt, ich lasse hier heute echt die Hosen runter. Also sie war einfach so offen, sie hat so viele tolle Sachen erzählt und man hatte auch gar nicht mehr das Gefühl, dass ihr ein Interview führt, sondern eigentlich war es wie ein Gespräch.
Ja, wir kennen uns tatsächlich sehr, sehr, sehr lang und irgendwie ist es ja so, dass ich auch immer die Hosen runterlasse und irgendwie in diesem kleinen Studio, es ist ja wirklich so, ja, denkt stimmt. man ja auch, es merkt ja keiner, was wir uns hier erzählen, ja. Das hört sich doch keiner an und so. Aber, wie wir ja jetzt gerade wieder aktuell merken, es hören sich eben doch viele an. Aber ich glaube, wir können uns getrost zurücklehnen. Es wird viel, viel erzählt und vor allem, wir werden, glaube ich, neue Seiten von Katja ein bisschen kennenlernen. Das kann man sagen. So, jetzt geht's aber los mit unserem Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Katja Riemann. So, es geht los, liebe Freunde. Heute freue ich mich, denn ich habe eine Frau hier mir gegenüber sitzen, von der ich wirklich sagen kann, dass wir uns sehr gut und eigentlich aber vor allem, also sehr gut, weiß ich, aber vor allem sehr lange kennen. Katja Riemann ist da! Wie lange kennen wir uns?
Ich weiß, dass ich dich gesehen habe auf einer Bühne als Model, da warst du 17.
Und
sie hatte irgendwie so ihr Abitur gemacht mit 16, mit 1,2 oder irgendwie so ein Angeber.
Ich war 19, zwar 2,6, aber wenn ich damals 17 war und ja, heute bin ich 45, dann ist es tatsächlich 28 Jahre her. Ja.
Wahnsinn, oder?
Jahre. Wahnsinn. Also wir sehen uns ja jetzt nicht oft, aber ich meine, wir haben aber uns schon so begleitet irgendwie,
ja,
oder?
Ja.
Und ich finde, ehrlich, ich gucke dich immer so und weißt du, was mir immer aufhört? Ich sag das jetzt mal direkt. Du hast mit einem der schönsten Körper, die ich kenne.
Barbara.
Nee, weil komm, wir machen erstens machen wir Radio. Jetzt red nicht so viel daneben.
Genau, das ist gut. Dann kann jetzt keiner sehen, dass ich bis zu den Ohren rot angelaufen bin.
Nee, aber du hast sowas unglaublich. Du bist das sehr elegant. Das ist alles sehr schön. Und die Verteilung von Schulter, Brust, Po, Beinen und so. Ich gucke dich wirklich
das
oft so an.
Das freut mich so, dass du das sagst. Man selber hat ja, denkt man immer, oh, diese Schultern sind so breit und da habe ich jetzt noch Brüste dazu.
Ja.
Inzwischen bin ich ja mutig genug, das den Kostümbildnerinnen zu sagen. Damals habe ich mich nie getraut. Die waren immer so streng. Und inzwischen sage ich nur, dass ihr es wisst, ich habe Brüste und Schultern. Das heißt, gewisse Sachen gehen bei mir nicht.
Wie Bud Spencer.
Weißt du, wenn du dann irgendwie so ein Kleid anziehst, was dann so gerade runtergeht, dann siehst du aus wie eine Handpuppe oder sowas.
Ja, klar. Aber das ist, warum hast du es dich früher nicht getraut zu sagen? Weil dann am Ende hat es ja
weil ich so schüchtern war. Weil ich so schüchtern war und immer Angst hatte vor allen Leuten. Da habe ich ja wirklich, das glaubt mir ja immer keiner, aber das war viel, viel Arbeit, viele Jahre Arbeit über meine Angst vor Menschen hinwegzukommen.
Ich finde das so bemerkenswert, dass ganz viele Schauspieler, die ich kenne, ja total in sich gekehrte Menschen eigentlich sind.
Ja, deswegen.
Also ihr seid ja eigentlich keine Bühnenmenschen, so wie ich jetzt sagen würde, dass ich ein Bühnenmensch bin, weil mich kannst du ja wecken und sagen, guck mal, Barbara, da draußen stehen 5000 Leute, geh schnell raus und sag was.
Du hast keine Angst.
Ist mir total wurscht. Ja. Ich habe letztens, Sebastian Koch war in meiner Sendung zum Beispiel, der hat wirklich gesagt, ich habe 2 Nächte nicht geschlafen.
Ja, glaube ich. Verstehe ich. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Schauspieler, sagen wir mal, vielleicht auch die irgendwie die Interessanten sind, vorsichtig formuliert, die benutzen das wahrscheinlich als Eskapismus. Weil in dem Moment, wo du eine Figur spielst, kannst du dir mal abschalten. Da kannst du das alles sein, womit du selber jeden Tag strugglest. Mhm. Und darum finde ich das so beneidenswert, was du kannst. Weißt du, das, ich finde das beneidenswert. Diese mit dieser Improvisationskunst und dieser, dieser Berührungsangstlosigkeit und
aber deswegen das sind großartig. Auch Schauspielerei und Moderation
so unterschiedliche
Berufe. Unterschiedlicher kann es nicht sein. Und es wird aber oft so, also in einen Topf ist geworfen. Alles irgendwie auf einer Bühne. Ja. Geh mal raus. Und du siehst ja zum Beispiel auch immer, wenn, finde ich, Schauspieler eine Laudatio halten, ist es eben eine geschauspielerte ja. irgendwas, was dann auch so ein bisschen Anspannung auch irgendwie rüberkommt. Was, genau. was, das Einzige, was funktioniert, ist, wenn ein Schauspieler einen Moderator spielt. Das geht dann wieder.
Das geht.
Aber dann muss es schon sehr, sehr, sehr perfekt sein.
Und es
aber,
muss sehr gut geschrieben sein.
Ja, aber es ist eigentlich tatsächlich, es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, weil ihr lebt zum Beispiel ja auch von einer, also ihr könnt ja, du bist ja auch dazu in der Lage, etwas 12-mal identisch zu wiederholen und es immer ein kleines Fünkchen irgendwie vielleicht zu verbessern, aber eigentlich sowas immer wieder so ähnlich zu machen. Während ich kriege ja die Motten, wenn ich einmal schon mal was gesagt habe in der Probe, sage ich es nicht nochmal in der Show, weil ich mir denke, nee, das habe ich ja vorhin schon gesagt. So, weißt du, also ich arbeite ja nur spontan eigentlich.
Ja, das ist toll. Aber das sind eben die unterschiedlichen Talente. Und man kann ja froh sein, wenn man das rauskriegt, was sein Talent ist.
Mhm. Aber wie hast du es denn dann geschafft, letztendlich deine Schüchternheit irgendwie abzulegen? Also hast du...
Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich vorgesprochen habe in Hannover. Ich habe ja erst Tanz studiert, das weißt du ja wahrscheinlich. Und dann bin ich ja nach Hannover zur Schauspielschule und da gab es so eine endlos lange Aufnahmeprüfung, die ging 3 Wochen, weil es 3 Runden waren. Das waren 1000 Leute, die sich beworben haben, also damals schon. Mhm. Und 10 haben sie genommen. Mhm. Das ist ja dann natürlich schon irgendwie so eine Motivation, wenn sie einen nehmen. Und ich kann mich erinnern, in der letzten Runde gab es eine Improvisation. Und da war ich so weggetaucht in dieser Improvisation, dass mich der angeschrien hat, der Professor, irgendwann und geschüttelt hat. Weil ich war so erleichtert von diesen ganzen Aufregungen, diesen ganzen Ängsten, war ich in dieser Improvisation und konnte dort halt total sein. Ich weiß noch, war so die Impro, dass man ein Kleid näht für eine Chefin und es dann selber anzieht. Und in dem Moment das Gefühl hat, oh, das könnte ich auch sein. Und steht vor einem, mit einem imaginierten Kleid, vor einem imaginierten Spiegel und dann schaust du, was passiert.
Das ist ja schwer.
Ich fand das super. Und dann haben die mich irgendwann geschüttelt, weil ich irgendwie nicht zurückkam.
Der Til Schweiger hat mir, glaube ich, mal erzählt, als er zusammen mit dem wunderbaren Joachim Meyerhoff bei mir in der Sendung war, der wirklich also ein toller Typ
ist. Der hat ja ganz viel darüber geschrieben,
Der Joachim. Hat ja eben auch geschrieben, sie mussten sich eben als, also der Til Schweiger meinte, er sollte mal ein Spaghetti spielen, was ohne Wasser in einen Topf gelegt wird. Bestimmt hat er sich ganz steif gemacht. Das werde ich demnächst mit ihm persönlich besprechen.
Ja, das macht ihr.
Ist es so, dass wenn du mit Leuten arbeitest, die, bei denen du so zuguckst und dir so denkst, boah, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Schüchtert dich das ein oder motiviert dich
das? Nee, das beglückt mich. Mhm. Das finde ich ganz toll, weil man natürlich in der Schauspielerei immer nur so gut ist wie sein Gegenüber. Also, und ich finde, das ist ganz besonders extrem im Film. Weil man ja so in so einer kurzen Zeit so eng miteinander arbeitet. Man wird ja so zusammengeschmissen. Ja, im besten Fall hast du noch Proben, wenn du einen Regisseur hast, dem das wichtig ist. Aber das ist ja nicht immer so. Mhm. Und dann gute, tolle Kollegen zu haben, das ist wunderbar. So, dann weißt du, wir können hier richtig was gestalten und wir können auch selbstständig arbeiten. Wir können schauen, wo es uns überall noch hinführt für diese Szene. Das finde ich toll.
Ah, das stelle ich mir auch so toll vor, wenn man in so ein, wie in so ein, wenn man so anfängt zu fliegen, gell?
Ja, genau. Genau, ja. Genau.
Geht das immer noch oder ist es jetzt schon so, weil ja oft wird ja gesagt, früher hattest du halt 40 Tage Zeit für einen Film, heute nur noch 24 oder, genau. oder irgendwie so. Es muss ja irgendwo abgehen, diese Zeit.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also ich frage mich das auch manchmal. Also zum einen dreht man heutzutage sehr viel mit 2 Kameras. Da kannst du natürlich richtig was wegfrühstücken. Das ist aber richtig schön, finde ich, also bei so klassischen Schuss-Gegenschüssen, weil du ja sonst alles immer nochmal machen musst, so wie du nach der Probe sozusagen. Und dann haben wir ja auf der anderen Seite auch viel, viel, oder vielleicht nicht viel, aber kürzere Drehzeiten. Ich kann mich noch erinnern, als wir Bandits drehten, hatten wir ja 16, 18 Stunden.
Ja.
Und jetzt gibt's ja heute neue Regeln. Und ich finde das sehr angenehm, wenn man nicht länger als 12 Stunden arbeitet.
Ich weiß.
Ja. Also 12 ist ja auch immer noch 4 Stunden mehr als so durchschnittlich oder so.
Ja,
ne?
ja genau.
Und man muss ja nicht denken, dass man irgendwie nach der 14. Stunde ein besserer Schauspieler würde. Das ist ja nicht der Fall. Das kann ja einfach, man ich ist hab so erledigt.
Ich habe das oft so, dass ich dann oft, wenn du dann irgendwie den ganzen Tag auch so ein Werbe, ich habe letztens so ein Werbeshooting gemacht, den ganzen Tag über und abends um halb, also wir fingen so um 11 an morgens und dann nachts um 10:30 war dann das Plakat-Shooting um 10:30. Plakatshooting für die Close-Ups und für die Ding und so. Da war ich dann schon auch etwas kurz angebunden, muss ich ehrlich sagen. Und danach wurde dann nochmal weiter gedreht bis nachts um eins oder so. Ist super was rausgekommen, aber es ist natürlich schon brutal. Irgendwie, gell? Also es ist, naja, aber. Gibt es irgendeinen Schauspieler, den du toll findest? Also jetzt mal, vielleicht, um es nicht so verhängnisvoll zu machen, einen amerikanischen, der dir nicht demnächst über den Weg läuft, über den du sagst, da wirst du schwach. Und ich meine jetzt nicht schauspielerisch, sondern sexuell. Sag mal, irgendeinen, den du richtig gut findest.
Ich mag ja nicht die Schönheit. Also wen ich ja richtig, also es geht, der muss ja nicht unbedingt Amerikaner sein, ne?
Nein.
Also sagen wir mal nicht Deutscher. Wen ich wirklich so unfasslich sexy finde und wahrscheinlich Standtepete zurückgeworfen würde in meine krasse Schüchternheit, das ist Mads Mikkelsen.
Oh, das kann ich verstehen. Ich möchte nicht jetzt...
Den finde ich so...
Aber
ich bin
ihm schon begegnet. Ich bin ihm begegnet bei, ich glaube, GQ Man of the Year. Da solltest du dich mal einfinden, da kommen sie nämlich alle. Ich weiß, das würdest du nie machen, aber es ist...
Ich kriege gerade schon wieder einen Schweißausbruch.
Ja, da war er tatsächlich.
Ja. Und
der hat sowas... es macht einem fast ein bisschen Angst. Und ich weiß nicht, ob man mit dem so ganz normale Gartenarbeit erledigen kann oder so. Ich denke ja immer sofort, wenn ich einen guten Mann, dann denke ich mir immer, würde ich mit dem Laub zusammenrechnen, beziehungsweise er mit mir. Und bei Mads Mikkelsen, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher.
Ja. Tatsächlich, das finde ich schön, natürlich. Und gerade gestern, ich hacke auch.
Wo hackst du denn?
Naja, ich habe so ein kleines Landhäuschen. Das ist auch fast fertig.
Nein.
In Brandenburg.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich weiß, dass du in der Wohnung wohnst.
Ich erzähle dir das nachher noch ausführlicher, wenn wir aufgeschaltet
sind. Und da hast du hast
ja, ich
mach
das
gehackt.
Alles. Ja, ich bin ganz stark.
Ja, das weiß ich sowieso. Aber es gibt doch auch nichts Schöneres, als in der Erde zu wühlen. Und die Frage ist, würde Mads Mikkelsen mit dir nach Brandenburg aufs Land fahren?
Würde es. Pass auf. Ich kann dir sagen,
Ich
breite es einfach aus.
Sag es.
Ich habe geschaut, ob er verheiratet ist. Und er ist seit 30 Jahren mit einer Tänzerin verheiratet. Und
eine Tänzerin, okay.
Da kann man nicht gegen anstinken.
Doch,
das ist einfach toll.
Bei 30 Jahren kriegst du super schnell den Fuß in die Tür. Natürlich. Die langweilen sich zu Tode. Und dann eine Tänzerin tanzen, Gott. Kannst du auch.
Ja,
aber
dich
kennt er noch nicht. Das, ja, also ich würde sagen, die Sache ist so gut wie...
Den finde ich ganz so. Colin Firth finde ich ganz
toll. Ich auch. Ich auch.
Ey, Baba, wir haben denselben.
Was nimm ist da du los? Den was? Ich nehme den Colin. Weil ich finde auch Colin Firth, ich sage jetzt, es gibt diesen Film, ich finde, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin kein Cineast und ich kenne mich.
Tom Ford, nicht. Den Film von Tom Ford?
Nein, ich überhaupt nicht, ganz anders.
Jetzt bin ich
tatsächlich
gespannt.
Love Actually.
Ja, der fantastisch.
Da spielt Colin Firth diesen sehr unsicheren, schlecht gekleideten Schriftsteller.
Ja.
Und ich könnte sterben. Ich finde den so sexy.
Ja, ich finde ihn auch so sexy.
Und in The King's Speech.
In The King's Speech. Großartig. Und auch in Bridget Jones.
Ja.
Mit dem Pullover, mit dem Rentier.
Auch das, wobei ich sagen muss, Bridget Jones habe ich nie geguckt, weil ich dachte, es ist so erwartbar, dass ich Bridget Jones gucke. Weil immer, wenn eine deutsche Nachverfilmung von Bridget Jones geplant war, haben sie immer mich angefragt.
Aber du hast ja jetzt gerade deutlich erklärt.
Wegen Figurproblem und so, suchen Mann.
Ja, aber ich muss mal kurz ausziehen. Ja, ist schön, dieses Gespräch.
Treibt Schweiß rein, das Gespräch.
Also wir werden ja auch mitgefilmt.
Ja, natürlich, aber mach ich.
Okay, also dann haben wir jetzt schon zwei Männer. Dann bleiben wir da mal, oder? Das reicht schon, oder?
Wir sind versorgt.
Ja,
und die anderen sollen doch selber gucken, wo sie bleiben. Aber Colin Firth, das finde ich auch. Und
wir könnten dann so ein Doppeldate machen.
Ja, wobei, das stelle ich mir verkrampft vor. Ich würde lieber mit Colin erstmal ein bisschen...
Erstmal alleine rächen.
Ja, erstmal so Laub rächen. Ich stelle mir halt so normale Sachen vor. Ich bin nicht so ein Popstar-Girl, du ja auch nicht.
Was ist ein Popstar-Girl nochmal?
Ja, dass man
so
auf Popstars so abfährt oder so immer so eine gewisse Art von Lifestyle sich vom Mann so holt.
Nee.
Also, oder?
Nee.
Also das fand ich immer schon schwierig, die Vorstellung, dass ein Mann... in der Öffentlichkeit so steht. Und ich komme dann da so dazu und dann sind beide so in der Öffentlichkeit.
Aber Mads Mikkelsen und Colin Firth stehen doch auch in der Öffentlichkeit.
Bei denen würden wir jetzt mal eine Ausnahme machen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, die zwangsläufig immer sich so die Nähe von Prominenz gesucht hat.
Nee, super.
Nee, ne?
Dann haben wir das schon, worüber reden wir jetzt?
So, jetzt müssen wir natürlich, wenn der Mads auf Tänzerin steht, tanzt du noch? Kann man denn überhaupt als, sage ich jetzt mal, erwachsene Frau noch Ballett machen oder so?
Ja, natürlich kann man noch Ballett machen. Das, was ich jetzt angefangen habe, das nennt sich Barré. Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz modern geworden. Das ist quasi nur das Stangenexerzis.
Das ist ja toll.
Also Stange sagt dir ja noch was. Ja, klar. Du hast das ja auch alles gemacht bei, ja, Tine. Wir haben eine gemeinsame Freundin, meine Damen und Herren. Und also das Ganze, was man an der Stange macht, die ganzen Pliés und Tendus und so weiter, die Stretch, die Posture und so. Und das ist, wird gemacht.
Das ist super.
Das
und machst du das dann mit anderen Frauen, sozusagen ja, deines Alters, oder sind die dann alle
bei
oder
dir sind die ist elf? Bei dir ist das ja sogar noch ein bisschen schlimmer, glaube ich, als bei mir. Oder also das ist, man muss ja mal gucken, wo man hingeht. Ne? Das kennen ja immer alle Leute. Das ist ja wahnsinnig strapaziös. Ne?
Ja.
Und da habe ich aber so ein kleines Studio gefunden, und das ist eine ganz tolle ehemalige Ballerina, die das unterrichtet. Die ist ganz toll. Und da gehe ich dann immer hin, und dann habe ich danach tagelang Muskelkater.
Ich weiß noch, mein Vater ist ja also Orchestermusiker an der Oper, also Bayerischen Staatsoper gewesen. Und ich war oft natürlich in Ballettaufführungen. Und ich weiß noch dieses Gefühl, wie man als Kind da saß, und ich hatte dieses Programmheft, wo alle Tänzerinnen und Tänzer mit Foto drin waren.
Ja.
Linda Kalder und so, wie die alle
hießen. Und so internationale Namen, so international, auch, ne? Ganz viele russische
so,
ganz Namen.
Russisch und amerikanisch und so.
Ja.
Und dann guckte ich denen so zu. Ich weiß noch, wie das so. Und ich war noch nie eine leichtfüßige Elfe. Ich konnte mich unheimlich verbiegen, aber ich war wirklich, man hätte mich nicht vom Boden hochgekriegt. Also ich mich selbst nicht im Sprung, und aber auch sonst hätte mich keiner hochlupfen können. Und ich weiß noch, diese Diskrepanz aus, du guckst dazu und siehst, wie die da fliegen, und dann geht man nach Hause, und dann habe ich bei uns im Wohnzimmer, weißt du, zwischen Fernseher und Sessel irgendwie versucht, auch irgendwie das so. Und dann zu merken, oh Gott, it's not gonna work.
Hm. Da hast du sehr früh deine Karriere beendet.
So, ich war sogar mal auf dieser Auswahlschule da, Bosl-Stiftung,
ja,
in München. Das war so eine Kaderschmiede für Dinge. Und da haben die mich genommen, weil ich mich so verbiegen konnte.
Weil du so flexibel bist.
Genau. Und da hat die aber schon, da war ich erst 5, zu meiner Mutter gesagt, ihre Tochter wird nicht die typische Tänzerinnenfigur bekommen. Wie recht hatte sie? Stell dir mal vor, ich meine, das musste erstmal, das geht ja nur, Wladimir Klitschko kann mit mir eine Hebefigur machen, aber sonst. Ich bin nicht zumutbar für einen normalen Tänzer.
Naja, gut, das ist aber dann wirklich im klassischen Ballett. Es gibt ja nicht nur das.
Ja.
Als ich Tanz studieren wollte, das war ja noch zu Westzeiten oder Ostzeiten, je nachdem, also Mauerzeiten, da gab es ja diese Möglichkeit auf Contemporary Dance Ausbildung oder so, oder Fokus auf Tanztheater, was ich immer machen wollte, gab es ja noch gar nicht, sondern musste es immer durch diese klassische Ballettschule laufen, und natürlich ist das sehr sinnvoll, weil es gibt gewisse Sachen, die du halt in jedem Tanz hast sozusagen, aber inzwischen, glaube ich, ist das nicht mehr das Ding.
Nee, das
wenn stimmt. Du also, was weiß ich, bei den Hip-Hoppern schaust, da sind jetzt nicht alle so ausgemergelt, Gott sei Dank.
Nee, und das finde ich super.
Ja, ich
das
finde
hat
das
ja Beyoncé zum Beispiel auch bei ihrer Tour gemacht, dass die einfach unterschiedlichste Leute sich zusammengesucht hat. Und es gibt ja auch nichts Tolleres, als unterschiedliche Menschen miteinander irgendwie tanzen zu sehen. Ich gebe zu, das ist im klassischen Ballett wahrscheinlich nicht möglich, aber für Modern ist das natürlich der einzig gangbare Weg.
Absolut, und du kannst gut, und guck dir in dem African Dance zum Beispiel, wie da die Frauen tanzen. Also das da, glaube ich, hat sich was getan, oder auch in der Kontakt Improvisation. Also Katja von Garnier dreht ja übrigens gerade einen Tanzfilm.
Ach.
Den im Übrigen meine Tochter geschrieben hat.
Nein.
Ja. Und zwar zusammen mit dem, ich weiß gar nicht, doch darf ich sagen, gab schon einen Pressetermin. Und zwar mit den Flying Steps. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Natürlich, da war ich schon.
Natürlich, okay, super.
Die sind super, die haben Mussorgsky
Bilder einer Ausstellung
gemacht. Das war so phänomenal.
Genau, das sind irrsinnige, das sind ja weltberühmte Tänzer.
Ja.
Ne? Also im Breakdance und so. Und das ist quasi für die geschrieben worden. Und Jasmin spielt damit, Jasmin Tabatabai und Nicolette Krepitz, und ich laufe eben auch zweimal durchs Bild.
Das ist ja lustig, ist ja wieder die alte Besetzung.
Ja, gut, ich meine, es geht um eine andere Geschichte, aber wir dachten, wenn, dann müssen wir einmal gleichzeitig im Bild sein. Haben wir dann auch gemacht.
Hattest du ein Vorbild früher? So eine Frau, wo du gesagt hast, boah.
Ja, ich wollte Pippi Langstrumpf eigentlich sein.
Ich glaube, du bist ziemlich Pippi Langstrumpf geworden, ehrlich gesagt. Oder?
Ich weiß es nicht, aber die ist so die Heldin meiner Kindheit und eigentlich bis heute. Und die kriegt jetzt, glaube ich, nochmal eine richtige Bedeutung. Jetzt in Zeiten wie diesen, wo man die Frauen sozusagen entdeckt hat.
Mhm.
In ihrer Unabhängigkeit und ihrer Stärke und so, in ihrer Klugheit und dem Witz. Und die hat mich irgendwie nie verlassen, die Idee von diesem...
Ja, und ich
elternlosen
glaube,
Kind.
So, also elternloses Kind, was du ja nicht bist, aber trotzdem glaube ich, dass du auch eine gewisse Neigung hast, die Dinge jetzt nicht zwangsläufig stromlinienförmig zu erledigen, oder? Also, nee. Weil die Pippi hat ja mit den Füßen auf dem Kopfkissen geschlafen und so und hat ja eben alles anders gemacht, als man sollte.
Und Spaghettis durchgeschnitten.
Genau. Ist das was du immer noch befolgst, dass du dir manchmal denkst, ich mach's anders?
Ich glaube, es gibt gar nicht die Absicht zu sagen, ich mache es anders, sondern man macht, glaube ich, die Dinge so, wie man sie macht. Wie man sie kann und wie man sie empfindet und wie es einen fasziniert und stellt dann möglicherweise erst hinterher fest, dass das vielleicht nicht, wie du gerade sagtest, stromlinienförmig ist oder nicht dem Mainstream entspricht. Danke. Aber ich glaube, es ist nicht das absichtsvolle Anders oder Gegensein, sondern es ist der Versuch, Dinge oder seine Kunst so zu machen, wie sie eben für mich entsprechend ist. Mhm. So, und das macht man sich vielleicht nicht immer unbedingt Freunde, was ich ja sehr betrüblich finde, weil eigentlich will man ja immer, also da ist man ja auch wie ein Kind immer. Also wir alle wollen geliebt werden. Ne?
Aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du dann damit umgehen, dass du auch manchmal, dass man dann eben nicht, weil ich bin zum Beispiel sehr schwer darin. Ich merke das schon. Also ich will es eigentlich schon immer allen recht machen. Das habe ich total in mir.
Ja. Und kannst du das?
Ja.
Dann musst du mich mal.
Ja, ich kann das. Nee, aber ich versuche tatsächlich die sozusagen allen Herren, also wie soll ich sagen, allen Herren, nee, das wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber also ich versuche es allen recht zu machen.
Ich auch. Manchmal,
aber ich bin nicht darüber verzweifelt so, sondern ich versuche es halt so hinzukriegen, aber ich befinde mich immer so sehr eigentlich in der Mitte, muss man sagen, mit allem, was ich tue und wie ich mich insgesamt verhalte, dass ich jetzt nicht so viele Leute abschrecke.
Und du bist ja auch sehr, du bist ja auch sehr autark mit dem, was du machst. Du machst ja wirklich sehr deine eigenen Sachen mit der Zeitschrift, in diesem Radio, da bist du ja dein eigener Gestalter dessen, was du machen willst. Das ist ja eine große Freiheit und Unabhängigkeit von anderen. Das ist ja super.
Ja, stimmt. Aber das ist, ich kann mich nicht so gut so frei machen von so Sachen und zu sagen, ich will das so und ich habe auch nicht so eine Vision. Hast du eine Vision?
Naja, was heißt Vision in was? Also das kommt ein bisschen auf das Department an. Und das, was mich natürlich nach wie vor interessiert, ist die performative Kunst, würde ich mal sagen. Ja, also die Sachen, die ich da mache. Aber ich würde gerne noch mal sagen, dass ich es auch immer allen recht machen möchte. Mhm. Und daran habe ich auch ganz wahnsinnig gearbeitet. Und ich glaube, dass eben, also auch schon um sein eigenes Leben zu verbessern. Mhm. Ne? Also ich bin gar nicht, ich habe keine Freude an Konflikten oder so. Sowas, ne? Überhaupt nicht, sondern aber das, was ich schon interessant finde, ist auch Menschen zu inspirieren und zu beflügeln und immer in so einer in meinem teamgeistigen, freiheitlichen Weise miteinander zu arbeiten, so. Und ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen klüger geworden bin, weil ich mich mit so viel Sachen beschäftigt habe und einfach so eine, das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, und man so ein anderes Verständnis hat. Also in England würde man sagen, kill them with kindness. Ja. Das würde ich jetzt für mich gar nicht unbedingt in Anspruch nehmen, aber ich glaube, ich habe so eine andere Zugeneigtheit.
Das ist interessant, weil manche werden ja sehr viel strenger im Alter, oder also im Alter klingt das blöd, aber wenn sie älter werden, dass man so sagt, nee, ich habe überhaupt keine Zero Tolerance und es geht irgendwie, ich will sehr schnell auf den Punkt kommen, weil ich genau weiß, was ich will. Oder man wird so ein bisschen, auch schön, dass man oder so ein bisschen milder wird insgesamt. Das kann ich mir auch vorstellen.
Also ich glaube, wenn man Dinge ganz genau bespricht, wenn es um ein Projekt geht oder so und man Sachen einfach nachfragt und da ganz oft macht da wirklich der Ton die Musik. Mhm. Weißt du, in dem Moment, wo du Menschen mit einer Rauheit oder sowas begegnest oder mit einer sprachlichen Ungenauigkeit, dann wird sich verschlossen und das kennen wir ja, also ich kenne das bei mir auch. Mhm. Ne? Also wenn man ständig das Gefühl hat, da ballert dir jetzt eine rein, dann baller ich lieber zuerst, so ungefähr. Ja? Mhm. Ich meine jetzt nicht mich persönlich. Mhm. Und ich glaube, wenn man miteinander arbeitet, und das ist ja in meinem Beruf ganz extrem so. Das ist ja anders bei den bildenden Künstlern. Ne? Die Bildhauer, die Maler stehen immer alleine oder die Schriftsteller auch. Aber jetzt, sagen wir mal, in der Schauspielerei, so wie ich das betreibe, sei es jetzt Bühne oder Film, arbeitest du ja immer mit einer Gruppe. Und ich glaube, da sich gegenseitig zu inspirieren und davon auch zu profitieren, das ist was Schönes.
Ja, und ich glaube aber auch bei dir, dass du natürlich auch, du musst dich ja auch mit anderen absprechen und ihr seid wirklich das ist eine Gruppendynamik, die da entsteht und so. Bei mir ist ja letztendlich so, ich komme da morgens hin, da kriege ich meine Karten, dann sagt jemand zu mir, hallo, du moderierst heute den Deutschen Fernsehpreis. Hier sind deine Karten. Und dann geht's los.
Aber auf den Karten steht, was du zu sagen hast. Das lässt du dir doch nicht sagen. Das schreibt ja
der, den ich engagiert habe, sozusagen.
Ah, okay.
Und der schreibt es ein bisschen so, als hätte ich selbst geschrieben. Und dann versuche ich natürlich da noch mein eigenes Ding irgendwie reinzukriegen. Aber ich mache überhaupt nichts hier mit Teambuilding und so. Ich komme immer nur so und bin total nett mit allen. Aber ich weiß, ich bin da auch um 21:30, wenn ich schnell moderiere, schon 21:20 wieder weg. Das ist natürlich super, weißt du?
Man kann rein echt raus. Viel von
kannst
ihr lernen.
Den besten Eindruck sozusagen hinterlassen. Ey. Die Barbara ist so nett, weil niemand hat mich je 3 Tage hintereinander erlebt. Verstehst du? Was meinst du, was aus dem am 4. Tag, was da aus mir wird, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Oh, ich habe doch diese Moderation, diese Laudatio gehalten für Margarete von Trotter. Wann war das denn? Letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich habe es vergessen, dieses Jahr. So, die ich natürlich selber geschrieben habe, wo ich sage, ihr wollt, und dann wird gesagt, die schreiben wir für dich. Ich sage, wie wollt ihr die denn für mich schreiben?
Ja, da hast du das Fernsehgeschäft völlig falsch verstanden. Da kommt irgendeiner, der selber gar nicht weiß, wer Margarete von Trotter ist, der kennt noch nicht mal Katja Riemann und sagt, super, ich mache das.
Wir schreiben mal was.
Ganz genau, wir schreiben was. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Und dann ist es nämlich wirklich so, dass man sich manchmal fragt, was soll das alles? Ja. Ich könnte mich immer kaputt lachen, wenn immer Boris Becker angefragt wird, um einem internationalen Star einen Preis zu übergeben, nur weil Boris Becker schon mal in Amerika war. Ich glaube, das ist immer die, weißt du? Irgendwie entweder die Klitschkos oder der Boris Becker muss ran, um irgendwelche großen Preise zu
bekommen. Hauptsache überreicht Mads Mikkelsen keinen Preis, weil da sollte man mich fragen, weil ich war schon mal in Kopenhagen.
So.
Knickknack.
Und ich liebe Smørrebrød.
Und ich liebe Kopenhagen, ich liebe dänische Filme.
Ja.
Und dänischen, wie sagt man, Mobiliarausstattung.
Ja,
sagt man. So, also wie die sich einrichten.
Dänisches
Design.
So,
ja, danke.
Ja, so, ich meine, so das ist doch unsere Qualifikation, um bei Mads Mikkelsen wirklich, ich mehr oder weniger, also da rennen wir doch offene Türen ein.
Wieso sagst du jetzt wir? Wir hatten eigentlich gesagt, dass du Colin Firth nimmst.
Ja, aber Colin Firth ist sehr, der hat
das
viel
Englisch.
Zu tun momentan, weißt du? Ich komme mal mit bei Mads, lass mich doch mal über die Schulter gucken.
Sie hat jetzt irgendwas aus einem geheim versiegelten Umschlag rausgeholt.
Und zwar ein Spiel.
Und wahrscheinlich hast du das auch in die Hand gedrückt gekriegt gerade eben.
Das ist der Vertrag für Mads Mikkelsen. Da müsstest du jetzt hier unten rechts unterschreiben.
Okay. Oh Gott, jetzt muss ich Fragen beantworten.
Wir spielen nur ein Spiel. Du beantwortest schon die ganze Zeit Fragen. Ist es dir nicht aufgefallen?
Ah ja, so war
das. Nimm ich die Hupe? Ich werde es nie verstehen.
Was ist das für eine Hupe?
Beide haben eine Hupe. Okay, du hast eine Hupe.
Können wir das mal einmal machen, was ich weiß, wie laut das ist?
Naja, das halten wir aus. Oh Gott, das ist die traurigste Hupe, die ich je gehört habe. Das ist nicht eine Hupe, sondern eine Puppe. Was ist da denn los?
Klingel du mal.
Warte mal, pass mal auf, bei mir ganz ordentlich ab. Oh, fantastisch. Also was Accessoires?
Deins ist ein bisschen, deins ist ja Dur, meins ist eher Moll.
Ja,
ich finde das gut, das passt
sehr gut zu dir, das meine ich im Ernst. So, jetzt pass auf, wir spielen folgendes Spiel. Hallo Katja, Barbara, an dieser Stelle erwartet euch ein Spiel. Wenn wir schon mal 2 deutschlandweit bekannte Promis bei uns sitzen haben, wann kommen die denn? Okay, dann passt dieses Spiel wie die Faust aufs Auge. Denn wir spielen mit euch das Spiel Ich habe noch nie. Barbara wird unterschiedliche Sätze vorlesen, die immer beginnen mit den Worten Ich habe noch nie. Beispiel, ich habe noch nie über mein Alter gelogen. Trifft die Aussage nicht auf einen von euch zu. Oh, das hasse ich, weil das ist dreifache Verneinung. Trifft die Aussage, also ich habe noch nie über... Nicht,
mein Alter gelogen. Ich habe nicht gelogen.
Ich habe noch nie über mein Alter gelogen.
Heißt, ich habe immer die Wahrheit gesagt.
Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Trifft die Aussage nicht auf einen von euch zu, dann müsst ihr nichts weiter machen. Wenn einer von euch beiden jedoch schon mal über sein Alter gelogen hat, dann muss das akustische Signal ausgelöst werden. Ich habe noch nie nicht gelogen. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wann ich hupen soll. Komm. Wir
klingeln. Du hupst gar nicht, du klingelst.
Ich klingel. Ich habe noch nie mit einer fremden Zahnbürste meine Zähne geputzt.
Also was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt ja oder nein?
Wenn einer von euch beiden jedoch schon mal mit einer fremden Zahnbürste, dann müsst ihr ein... Okay.
Also...
Ich putze ständig mit fremden Zahnbürsten. Ja, ehrlich gesagt, mir ist das total wurscht.
Ja, also
weil man macht, finde ich, viel schlimmere Sachen in seinem Eheleben, als sich mit der Zahnbürste des anderen die Zähne zu putzen.
Ja, es gibt ja auch Umstände, da freut man sich, dass man überhaupt mal putzen kann.
Finde ich auch. Und ich finde, ganz ehrlich, wir sind auch erfolgsmäßig in einem Stadium unseres Lebens, wo man sagt, der andere soll froh sein, dass wir mal seine Zahnbürste zwischendurch benutzen, weil dann kann er sie zum Beispiel bei eBay verkaufen.
Tatsächlich.
Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Nein.
Okay.
Ich denke eher darüber nach, was ich für eine Zahnbürste benutze, wenn ich meine eigene benutze. Was? Hast du eine elektrische Zahnbürste oder rubbelst du so?
Ich habe eine elektrische Zahnbürste.
Ich auch.
Ja. Ich habe sehr lange für elektrische Zahnbürsten geworben.
Ach, ehrlich?
Ja. Und deswegen weiß ich, dass man nur mit der elektrischen Zahnbürste überhaupt da durchkommt.
Alles klar.
Weißt du?
Ja.
Aber und die muss rund sein, der Kopf muss rund sein.
Und ganz wichtig ist aber hier hinterher Zahnseide oder Sticker. Aber Zahnseide kann ich ja nicht so
dass
gut.
Dass du den appetitlichsten Mund hast, den ich mir vorstelle.
Also
und deine Zähne, sowas von schön. Das meine ich wirklich im Ernst. Man guckt dir auf den Mund und du bist es so appetitlich und schön. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als Zähne und Mund in guter Verfassung.
Zähne, ja, finde ich auch.
Auch bei Männern.
Ich hatte ja mal leider einen Kollegen, mit dem ich Theater gespielt habe, der hatte ganz schlimmen Mundgeruch.
Mhm.
Das ist ganz furchtbar. Da ich kannst weiß. Du dich nicht mehr konzentrieren. Da und ist auch so, Eskapismus nicht mehr möglich.
Nee, und es ist auch so eine Mischung aus
und man traut sich
Aggression
nicht
und Sauer.
Zu sagen.
Ja, man nee, wie,
man
was?
Mag das nicht sagen, weil man will ja auch dem nicht auf die Füße treten.
Kannst du es beschreiben, wie dieser Mundgeruch war?
Ich möchte da nicht mehr dran denken.
Aber es ist oft eine Mischung. Trockener Mund, Zigarette und Kaffee.
Ja, das ist natürlich schlimm, aber ich glaube, das war so mehr, kam mehr
vom Magen.
Ja, oder einfach von so einer alten Brücke.
Kennst du das, wenn manche Männer riechen und das machen nur Männer?
Oh,
es gibt Männer, die riechen alt.
Ja, weil sie alt sind. Oder fangen die auch schon früher an, alt zu riechen?
Ich weiß nicht, aber es gibt so eine Art von Geruch, der ist alt.
Ja.
Also, und es,
der ist so ein bisschen ungelüftet.
Ungelüftet und dann auch, also ich weiß nicht, oh Gott.
Da muss man aufpassen.
Aber ich frage
vielleicht
mich immer,
wird
es
uns auch irgendwann
nach
so ergehen.
Frau riechen
und wir merken es nicht.
Und keiner sagt es. Und
ich
jetzt sitzt
dir
der
sagen.
Gleiche Schauspieler, weißt du, der sitzt jetzt bei Radio Energy und sagt, die Katja Riemann, nee, die sagt
die nicht, hat auch mal besser gerochen.
So, ich habe schon wieder die Regeln vergessen. Ich habe noch nie nach dem Besuch eines Friseurs geweint. Nein.
Nee, jetzt muss ich
nein,
ja nicht
jetzt
hupen,
müssen
ne?
wir nichts machen.
Nee, ich habe noch nicht
ich
geweint.
Nie, ich auch nicht. Nee. Ich habe, also ich glaube, wenn man dieser Aussage beipflichtet, dann muss man nichts machen. Und wenn man dagegen
genau.
ist, dann muss man was machen. Jetzt
okay.
habe ich es verstanden. Ich habe noch nie mein Alter geleugnet, um einem Mann näher zu kommen. Nein. Also ich habe
näher zu kommen?
Also jetzt mal ehrlich.
Also auf ein Date zu
gehen. Es gibt
auf
viele junge Männer,
so.
die mögen so ein Granny-Geschichte.
Also das musst du jetzt zurücknehmen. Eine Granny-Geschichte. Nee, ich hab das. Nee, hab ich noch nicht.
Nee,
dann können
oder?
Wir schweigen.
Oder?
Wir schweigen.
Wobei man sich, finde ich, sehr zusammenreißen muss bei Jungs, die so um die 28 rum sind, nicht so Sachen zu sagen wie, ja, bei uns früher oder als ich oder irgendwie so, weißt du? Ich finde, da entlarvt man sich sehr. Man muss die ganze
Doch,
Zeit so tun,
ich hab
als
schon
wäre
mal.
Alles total... Ach.
Ja, das fällt mir jetzt ein. Das fällt mir jetzt ein. Ich hatte mal ein Verhältnis mit einem jungen Mann, der war 17 Jahre jünger als ich.
Mhm.
Und ich habe, glaube ich, gesagt, ich bin 40. Und ich war aber dann schon 41 oder so. Oder
okay.
42. Und ich habe das einfach...
Aber 40 ist
ich habe sehr lange gesagt, ich bin 40.
Warum hast du nicht
39
gesagt?
Also eigentlich ab 38 habe ich ungefähr 10 Jahre gesagt, ich bin 40.
Okay. Und hatte ich das den entscheidenden Schritt? Also hast du das Gefühl, wenn du gesagt hättest, du bist 42, wäre es nicht passiert?
Wäre was nicht passiert?
Mit dem jungen Mann?
Ja, das kam erst später. Also ich habe nicht gesagt, hallo, ich bin Katja, ich bin 40.
Und falls du dich fragst, wie alt ich bin.
Wollen wir, shall we start something new? So, das war, so, nee, ja. Ich kann mich erinnern, das war eine Freundin, die hat mich dann hat mir einen Geburtstagskuchen gebacken und hat da drauf die Zahl geschrieben.
Sinnigerweise. Das bist du einfach
und er
mit
sagt
der
dann,
Faust
oh, it's for 42.
Ist das komisch. Ja.
Genau, also die Hupe habe ich schon gemacht.
Okay, gut.
Ich lasse hier echt die Hosen runter. Ne?
Ja, das macht gar nichts. Das macht jetzt heute ja keiner. Ich habe noch nie in den Spiegel geschaut und gedacht, wow, bin ich sexy.
In Spiegel?
Ja, doch. Klar.
In Spiegel geschaut und gedacht, ich
ja,
bin sexy?
Ja,
nee das, das passiert mir nicht.
Ach komm, also...
Nee, das ist, ich hab mir eine ganz gespaltene... Nee, da muss ich jetzt nicht rufen.
Nee.
Ich gucke ja auch ständig meine Filme an. Also nicht ständig, die muss ich mir angucken. Irgendwann.
Und da findest du...
Zum Beispiel heute, damit ich dann darüber reden kann
ja,
oder so.
Ja, das werden wir gleich noch
ausgiebig tun. Ja, also aber das war jetzt auch kein Vorwurf.
Du hast... aber guckst du dich dann an und
ich guck mich doch nicht an und sag, ich bin aber sexy.
Nein, nicht
jetzt
im Film,
Ernst,
aber im Spiegel.
Ja? Ach, toll.
Also im Spiegel finde ich mich weitaus sexy als im Fernsehen. Ich meine, im Fernsehen ist es ja wirklich so, dass ich mir inzwischen denke...
Das ist wirklich ein Desaster. Warum beleuchten die einen so?
Ja.
Nee, ich sitze ja auch, also ich muss ja auch beim Drehen vorm Spiegel sitzen, morgens in der Maske. Und das, glaube ich, machen die extra so.
Damit man
dass sie einen richtig
wird.
Demütigen. mit diesem Licht.
Maskenbeginn 5.30 Uhr.
Oder?
Ja, ich weiß.
Und man geht da raus als gebrochener Mensch.
Ich weiß. Ich werde nie vergessen, als wir Räuber Hotzenplotz gedreht haben und morgens, das, ich darf sagen, weil du kennst sie und sie hat selber drüber gelacht, Katharina Thalbach, die auch mit dir im neuen Film spielt, besprechen wir gleich, kam morgens rein und du weißt, wie Katharina Thalbach morgens um 5.30 Uhr ungeschminkt aussieht, wenn die mit dem Parker in das Maskenmobil kommt. Ach. Da wurde die zweimal von den Visagisten, das war erster
Tag, rausgeworfen oder was?
Das ist hier privat, warten Sie bitte draußen. Und sie mal, ich bin nur Kathi. So gesagt, der ist wirklich wahnsinnig komisch.
Ich weiß, so, was weiter, du wir müssen durchkommen.
Ich habe noch nie in einer Schublade eines Bekannten etwas nachgeschaut.
Da steht doch was anderes als das, was du
vorliest. Ich habe noch nie in der Schublade eines Bekannten geschaut. In die Schublade. In eine Schublade. Habe ich schon mal in eine Schublade?
Nee, habe ich nicht.
Ich interessiere mich nicht für Schubladen. Ich gucke nur ins Handy. Ich habe einmal ins Handy meines Ex-Freunds geguckt, aber nur kurz, und habe einfach nur alle Namen von Frauen, die da standen, gelöscht. Ohne Nachnamen.
Was hast du mit denen gemacht?
Nicht gelöscht, sondern nur zu mir überspielt und habe gesagt, falls du Svetlana oder Anke oder Anna, Maria, also diese Leute, ja, die da ohne Nachnamen standen, weil alle standen immer mit vollem Business-Kontakt und dann standen immer zwischendurch diese kurzen Namen, die alle mit A endeten. Und dann habe ich gesagt, falls du die Svetlana anrufen willst, die Nummer ist nicht weg, ich habe sie. Kannst du mir einfach Bescheid sagen dann.
Toll.
Ja.
So was machst du.
Ja, aber wir haben dann doch nicht geheiratet am Ende. So, ich habe noch nie eine Fotokopie von einem Körperteil gemacht.
Hä? Nee.
Was sollte man denn fotokopieren? Po? Sich da draufsetzen? Hast du dich mal auf den Fotokopierer gesetzt?
Nee, ich habe mich noch nicht auf den Kopierer. Ich habe Angst wegen der Strahlen.
Ich auch.
Dann kriegst du Gebärmutterhalskrebs oder sowas.
Wenn man zu oft mit dem nackten Po auf dem Kopierer sitzt.
Das ist immer nur im Film. Cool.
Aber vielleicht bleicht es.
Vielleicht
aber
sollten wir das mal machen.
So, ich habe noch nie.
Ich finde, man kriegt Inputs durch diese Fragen.
Ich finde auch. Ich habe ganz viele neue Ideen. Ja. Wo steht denn hier eigentlich der Kopierer? Meine Frage. Ich muss mal kurz zu meiner Redakteurin gucken. Ich habe noch nie im Zug gemerkt, dass ich kein Ticket habe. Ich kaufe immer erst im Zug. Ich kaufe immer erst im Zug. Ich stelle mich nicht an einem.
Ich mache bin alles. Sehr viel schwarz gefahren früher. Eigentlich ausschließlich.
Und wie hast du
das gemacht? Nach der ganzen
Studentenzeit.
Wir waren ja, ich war ja so arm. Wie ich das gemacht habe.
Ja.
Naja, erstens wurde man also ich muss dazu sagen, es war wirklich während der Studentenzeit. Heute können wir uns das nicht mehr leisten. Das wäre sofort Bildzeitung oder so. Und erstens, da waren ja die Züge noch anders. Da konntest du ja auch den Zug noch hinterherlaufen und so die Tür aufmachen und reinspringen. Ich bin ja immer so ein bisschen knapp. Weißt du, der fuhr schon an, heute, wenn er anfährt.
Ja, klar.
Keine, kannst du noch mehr. So viel auf den Früher konntest du, gab es eine Klinke, die konntest du öffnen und dann konntest du im Rennen noch rein. Und so, und da gab es ja auch diese Abteile.
Du konntest ja durchgehen, den ganzen Zug durch diese immer zu öffnenden.
Genau, es gab Abteile, die man zumachen konnte und Sex haben zum Beispiel. Ja. Man konnte Fenster öffnen.
Oh Gott, war das toll.
Oder?
Sex haben und gleichzeitig das Fenster aufmachen.
Ja, oder?
Nichts von beiden geht. Ja,
oder? Das kannst du alles nicht mehr. Kannst du alles
man
nicht
konnte
mehr
nämlich diesen Vorhang zumachen.
Das ja, und das habe ich auch öfter gemacht. Dann habe ich sehr tief geschlafen. Mhm. Oder ich saß auch auf dem Klo. Aber ich bin auch schon rausgeschmissen worden. Im absoluten Nirvana. Zwischen Bremen und Hannover auf dem Weg zur Schauspielschule haben sie mich dann rausgeworfen, weil ich kein Ticket hatte. Also einmal bin ich erwischt worden.
Ja.
Haben wir die Frage schon beantwortet?
Absolut. Gut. Ich habe noch nie versucht, an das Passwort einer Person zu kommen. Nein.
Nein.
Ich habe noch nie gewünscht, dass die Eltern eines Freundes meine eigenen Eltern wären. Oh, ich wollte früher immer die Frau Till als Mutter. Das war unsere Nachbarin. Aber inzwischen...
Ich habe jetzt schon wieder vergessen, muss ich hupen? Nee, ich muss nicht hupen. Nur, wenn ich anderer Meinung bin.
Du wolltest nie jemand anders als Eltern haben.
Naja.
Guido Maria Kretschmer hat mir letztens erzählt, er dachte immer, er sei vertauscht worden und er sei das Kind von König und Königin.
Natürlich, das passt zu ihm. Ich dachte, ich bin ein Findelkind. Sehr lange. Also ich war mir ganz sicher, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind und meine Geschwister nicht meine Geschwister. Und ich dachte, das ist wirklich sehr nett, dass die so freundlich sind zu mir und mich aufnehmen. Obwohl ich doch gefunden wurde. Wie Moses.
Hast du das gedacht?
Ja, das habe ich
dass
gedacht.
Dass du im Körbchen abgegeben wurdest. Und warum warst du dir so sicher? Weil du dich so viel besser fühltest als die anderen oder so anders?
Nee, weil,
oder
ich, so mich schlechter? So, weil ich mich so unangebunden fühlte. Mhm. Ich fühlte mich so eigentlich immer so sehr solitär, so für mich. So. Mhm.
Ist es also, immer noch so?
Ja. Mhm. Also meine Geschwister sind meine Geschwister und meine Eltern sind meine Eltern. Das sieht man auch ganz deutlich. Mhm. Ich habe ja jetzt gerade, hatte ich eine Frisur in dem Film bei Katja von Garnier, wo ich dachte, so Leute, jetzt sehe ich aus wie meine Mutter. Ich habe ja diese krassen Locken. Meine Mutter hat ja noch krassere Locken. Mhm. Und da haben sie mir so eine Afro, so eine Afro-Frisur gemacht. Sag ich so, jetzt ist es, hier nur ist es soweit.
Mhm. Oh, das ist toll. Ist das der Film, der jetzt ins Kino kommt am Donnerstag? Das ist nicht der Film von Katja, das ist ja der Tanzfilm, glaube ich, oder? Der jetzt kommt, sind die vier zauberhaften Schwestern.
Genau, jetzt am Donnerstag kommt ein Kinderfilm ins Kino.
Ich liebe
nicht der von Katja von Genie. Das ist ein Erwachsenen- oder ein Teenagerfilm. Wir haben ja einen richtig, für die Kleinen. Der ist auch wirklich für die Kleinen.
Aber du bist
wie alt sind denn deine, darf ich das fragen?
6 und 9.
Ja, aber das ist ja perfekt. Das,
ja,
ist,
oder?
Das ist die Zielgruppe sozusagen.
Wir gucken
sozusagen
uns das natürlich an.
Unbedingt. Und das ist perfekt für dich.
Und bist du böse? Ja.
Ich bin endlich die böse Hexe.
Oh,
ich habe doch damals Bibi Blocksberg gedreht und da war doch Corinna Harfuch die böse Hexe. Und sie war spektakulär. Mhm. Ich und Uli Nürten und ich, wir spielten die wirklich sehr langweiligen
guten Eltern. Guten.
Also er war ja nicht meine Hexe,
ja,
die arme Sau.
Ja.
Der war ja nur der Mensch. Und ich war immerhin eine Hexe und die gute Hexe. Also ich glaube, es ist der erfolgreichste Film meines Lebens, Bibi Blocksberg, wo ich eine wirklich sehr langweilige, gute Hexe gespielt habe.
Jetzt warte
und
mal.
Jetzt darf ich endlich die böse Hexe spielen. Ich dachte, wenn ich das mache, dann muss ich irgendwie schaffen, dass die Kinder sagen, ja, sie ist die Böse,
mhm,
aber sie ist cool.
Mhm.
Und das fängt schon mit der Frisur an.
Nämlich?
Pinkfarbene, hüftlange Haare mit so einem leichten Zitat von der Frisur von Amy
Winehouse. Oh, das ist ja toll. Hast du da ein bisschen Mitspracherecht? Ich könnte mir vorstellen, du bist ja nicht derjenige, wir haben es ja vorhin schon besprochen, der am ersten Drehtag kommt und sagt, so Freunde, was machen wir? Sondern du involvierst dich ja schon ein bisschen vorher.
Ja, genau, das geht ja sowieso nicht. Du kannst ja nicht am ersten Drehtag da ankommen, da weißt du ja
so,
gar nicht, was.
Hat jemand
haben wir was
dabei
zum Anziehen? Ach, so machen wir alles
ja,
hinterher.
Ja, genau, das machen wir on the fly.
Weißt du, ja. Nee, da gibt's schon, das macht schon Sinn, mit allen zu sprechen, weil das ist ja der schöne Teil der Arbeit. Die Erfindung von der Figur basiert natürlich immer auf dem Drehbuch, da steht mal mehr und mal weniger drin. Und dann ist die Frage, was, also das ist ja jetzt auch eine Bearbeitung, also adaptiert nach einem Kinderbuch, was ich jetzt gar nicht kannte, weil meine Tochter ja schon erwachsen ist. Und das ist ein englisches Kinderbuch, was Sprites ist, das heißt. Und das ist in Deutschland aber richtig bekannt geworden. Gibt es irgendwie 8 oder 11 Folgen inzwischen, Bücher.
Super.
So, und
die kaufe ich mal. Dann kann ich ein bisschen.
Ja, vielleicht ist das interessant.
Ich finde das toll.
Also die Glenda Glass, so heißt sie, mag ich natürlich sehr den Namen, die ich spiele. Die sieht in dem Buch ganz anders aus. Davon durften wir uns freundlicherweise entfernen. Ne? Also weil mir hat das so eine Freude gemacht, diese Figur zu spielen. Das war wie Theater, ne? Weil du hier ganz groß spielen konntest.
Ja, das macht auch mal, Spaß. Weil du spielst, aber du kannst ja auch sehr gut klein. Also
ja, ja.
Du kannst ja auch sehr gut das Die kleinen Gefühlsnuancen irgendwie, aber ich glaube mal so richtig auf die Kacke.
Aber meinst wirklich,
toll,
dass
oder?
Du mal die Arme und dieses
ja,
so,
ja,
ne, sich so zu freuen und dieses, wie soll man sagen, am Schluss im Showdown dieses krasse Gelächter, wenn dir dann der Wind ins Gesicht bläst.
Toll.
Und dann dieser große Samtmantel, ne, aus so einem lilafarbenen Samtmantel, das hat mir wirklich Freude gemacht. Und dann die gute Hexe sind ja 4 kleine Mädchen. Also die. Jede kann eben zaubern, ja, entweder mit Luft,
kann mit, Luft mit Wasser,
Luft, Wasser
mit,
die 4 ja, Elemente ja, und so. Ja. Und als die Kleinste dann eben auch 9 Jahre alt wird und ihre Skills bekommt, bilden die zusammen, also die, wie soll man sagen, den perfekten Match als Quartett, um die Kraft zu bekommen zur guten Hexe. Und in dem Moment erwacht die böse Kraft und das bin ich.
Oh Gott, das klingt aber ziemlich toll.
Das klingt auch gut, oder?
Das klingt super gut.
Ja.
Ich finde ja sowieso, in guten Kinderfilmen mitzuspielen, also wie du ja auch sagst, Bibi Blocksberg und
das macht so viel
also,
Spaß.
Ich finde auch, ich habe das auch immer gemacht, also ich bin ja überhaupt keine Schauspielerin und bin auch nur dazu in der Lage, sage ich jetzt mal, am Rande da so ein bisschen mitzu wirken. Fand aber immer toll, weil ich mir immer dachte, irgendwann habe ich mal Kinder, also das habe ich ja schon gemacht, bevor ich Mutter wurde, das meiste.
Ja, genau.
Und dachte mir, dann kann ich diese DVD vorzeigen und sagen, da schau her. Ich hab einen Kinderfilm für euch gemacht.
Genau.
Das finde ich wirklich eine super Sache. Inzwischen haben wir leider keinen DVD-Rekorder mehr.
Kannst ein externes Gerät dran kloppen.
Du hast recht.
Das so.
Wie feierst du Weihnachten? Wie war Weihnachten?
Weihnachten war super. Wir feiern ja immer bei der Schwester. Bei
ja.
Meiner, also ich habe ja keine Eltern mehr. Und bei meiner Schwester in Hannover.
Mhm.
Da kommen wir alle hin. Aber dieses Jahr war das erste Mal. Das war sozusagen der Wermuttropfen, dass meine Tochter nicht dabei war. Mhm. Also nach 26 Jahren das erste Mal, das war so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig wird es ja nicht sein. Das war ja nur eine Ausnahme, weil ihr Freund eben im Theater gespielt hat in London. Und da war sie bei ihm verständlicherweise, sonst wäre der ganz allein gewesen. Theater spielen und dann alleine sein.
Nein, das so. Geht auch.
Und darum waren wir also eine kleinere Gruppe, aber es war herrlich wie immer mit einem schönen, großen, bunten Weihnachtsbaum und Grünkohl und Pinkel.
Ich weiß noch, dass ich auch, als ich mal einen Freund hatte dann irgendwann und in Berlin schon wohnte, auch zu meinen Eltern gesagt habe, dieses Jahr komme ich mal nicht. Und ich fand es ganz cool, dass meine Eltern da so super reagiert haben. Ich habe gesagt, kein Problem, mach dein Ding und dann feiern wir hier zu zweit. Und also ich hatte überhaupt nicht so einen Druck verspürt. Und das finde ich im Nachhinein wirklich toll, weil ich meine, klar, irgendwann, also gewöhne ich mich jetzt schon dran, dass meine Kinder vielleicht irgendwann mal nicht mehr dann kommen.
Also ich finde das nicht gut. Ich finde das schon schön, wenn die ganze Familie, also ich finde es toll, wir sind alle zusammen sonst und sind dann eigentlich normalerweise 12 bis 15 Leute und das finde ich schon echt schön. Wenigstens einmal im Jahr, weißt du?
Ich auch, ich liebe das, bei uns sind immer alle zusammen und ich hoffe, dass das auch, also das fände ich das Allerschönste, wenn das so übernommen werden würde.
Ja, genau.
Oder? In Zukunft?
Ja, klar.
Ja, finde ich
auch. The more, the merrier.
Ja, und dann, und Silvester, bist du ein Silvester-Typ? Ich ja nicht.
Man hat immer so große Erwartungshaltung.
Nicht mehr, ich nicht mehr.
Man hat so große Erwartungshaltung und ich trinke ja nun schon seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr. Das heißt, man kann sich nicht mal betrinken. So, ne? Stehst du dann da mit deinem Pfefferminztee?
Weißt du, ich mache es richtig schön. Ich trinke dann sehr viel Kaffee, damit ich zumindest bis 12 Uhr richtig gut durchhalte. Weil
ach, du brauchst Kaffee, um bis 12 durchzuhalten?
Mhm. Schon. Naja, ich bin einfach ehrlich gesagt...
Bist du so eine, die ganz früh ins Bett geht? Mhm. Wann gehst du ins Bett?
Nicht jetzt so, ich gehe immer halb zu elf. Spät dafür, dass ich, finde ich, relativ erschöpft bin und so. Also ich schlafe eigentlich zu wenig, aber ich kann wahnsinnig gut mich verabschieden. Wenn the Party ist sozusagen on its Höhepunkt, dann kann ich sehr gut sagen, dann sneake ich mich so raus.
Ja,
und da
genau.
Wir meistens bei uns feiern, habe ich letztes Jahr verzweifelt versucht, ein freies Bett zu finden, weil überall lagen Besoffene oder kleine Kinder. Ich bin immer so in mein Schlafzimmer rein, da wollte ich mich gerade in mein Bett legen, lag ein Säugling im Bett. Dachte ich mir, den wecke ich jetzt nicht, sonst bringen mich die Eltern um. Dann bin ich irgendwie ein Zimmer weiter, wollte mich da lagen auch Kinder. Dann wollte ich unten im Gästezimmer, da lag eine betrunkene Frau. Die kannte ich aber, also war eine Freundin. Aber dann dachte ich mir auch so, oh, und dann habe ich mir aufs Sofa gelegt.
Und um dich rum waren aber ganz viele Leute.
Wahnsinnig viele Leute.
Und hast du auf dem Sofa geschlafen und die anderen haben so...
Nee, das Sofa steht dann nochmal. Also
steht nochmal woanders.
Ein bisschen woanders. Aber ich dachte mir, mein Gott, also wie herrlich das doch früher war als Kind immer, wenn man so entfernt gehört hat. Es war ziemlich laut, ehrlich gesagt. Aber da kann ich mich ziemlich gut verabschieden. Ich habe dann auch nicht das Gefühl, ich beginne allerdings, das ist meine Unart, schon während ich plane, jetzt gleich ins Bett zu gehen, noch zweimal den Geschirrspüler aus und wieder also einzuräumen, um möglichst viel wegzuhaben. Und das kommt dann mitunter etwas ungemütlich rüber. Was ich überhaupt nicht so meine. Weißt du?
Ja,
ich
sag
dann so, lasst euch nicht stören. Und dann dance ich so. Und während ich so dance, schiebe ich mit dem einen Fuß den Teppich so gerade, der beim Tanzen bei den anderen so verrückt ist. Weißt du, weil ich trinke ja auch keinen Alkohol. Bin total nüchtern. Ne?
Ja,
und,
du trinkst auch keinen Alkohol.
Und liebe aber Gäste, aber bin dann auch so um halb zwei, sag ich mal, oder halb, eigentlich manchmal schon um halb eins oder so, ruck ich dann noch so beim Raustanzen den Teppich wieder so gerade und schieb alles nochmal so schön hin, klopf nochmal an den Kistchen so rum und dann mache ich nochmal Geschirrspüler und dann mache ich aber die ganze Zeit dängert sich so rum und sagt so, hey, wuhu! Und dann tanze ich so rückwärts raus, Tür zu. Und dann denke ich mir so,
geschafft.
Oh, scheiße, alleine. Und dann gehe ich ins Bett.
Ja.
Und du?
Also ich mache nicht mehr so viele Partys bei mir zu Hause aus genau diesem Grund, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz schön, wenn ich mich verabschieden kann und dann kann ich zu mir nach Hause gehen.
Das stimmt, das ist eine sehr gute
Und dann
Idee.
Ist es gar nicht...
Und da liegt keiner
da,
im Bett.
Liegt dann keiner und da ist dann auch gar nicht alles verqualmt und überall ist irgendwie, weißt du, Wein und Sektgläser, wo dann noch irgendwas reingeschmissen wurde oder so. Ich habe das so viel gemacht und ich feiere auch gerne, aber ich komme auch gerne wieder nach Hause.
Da hast du recht. Und bei uns ist jetzt, die Männer kommen ins Alter, wo die nicht mehr E-Zigarette, schon Zigarre rauchen.
Oh mein Gott.
Oder Zigarillo. Das stinkt.
Das ist hart.
Ja. Ich kenne
Warum machen die das?
Zwei, drei ältere Männer.
Was ist das?
Die behaupten, sie würden dann weniger rauchen, was absolut falsch ist. Die rauchen dann genauso viel wie früher und es stinkt nur viel schlimmer.
Und mögen die das oder haben sie das Gefühl, dass es irgendwie...
Da habe ich noch nicht nachgefragt.
Ein Zeichen von Wealth.
Ich glaube.
So wie so rahmgenähte Schuhe.
Ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn einer die Zigarillos auspackt, lasse ich mir vorher den Kontoauszug zeigen. Um das Ganze
Oder so frag doch einfach mal, ob denen das auch wirklich schmeckt. Ich wollte mit 16 unbedingt Pfeife rauchen, weil ich fand, das war cool.
Ah, so, dachte, so, ja, so eine Pfeife.
Ja, genau. Genau, so eine Pfeife, dachte ich, das finde ich irgendwie cool, wenn ich Pfeife rauche.
Und erzähl.
Dann habe ich, hab von irgendjemandem, einem Pfeifenraucher, habe ich eine Pfeife geschenkt gekriegt. Und so Tabak mit Vanillegeschmack. Und ich mochte irgendwie diese Zeremonie des Pfeifestopfens. Ich mochte den Geruch, also unangezündet.
Absolut, absolut.
So, ne?
Kann ich total nachvollziehen.
Und ich kann mich aber bis heute daran erinnern, wie unangenehm das war auf der Zunge.
Natürlich. Also natürlich. Das macht doch nur der Großvater von Heidi, Björn Engholm und wen gab es noch, wer Pfeife geraucht hat?
Irgendwie. Hier Günter Grass.
Günter Grass und Katja Riemann. Katja Riemann. Neu aufgenommen in der Reihe.
Nee, also wenn dann so eine... Es gab so eine Süßigkeit früher, kann ich mich erinnern. Das war so eine kleine Pfeife, in der war so ein bisschen Zucker mit Farbstoff drin, oder? Das konnte man so auslecken.
Ja, ja.
Und dann, wenn es ausgeleckt war, hatte man hinterher so ein...
So eine fürchterliche Pfeife, die grauenvolle Pfeifgeräusche macht. Mit der konnte man alle terrorisieren.
Aus Ton.
Aus Ton.
Die immer so die an den Lippen noch hängen blieb. Die war ganz matt. Weißt du, was ich meine?
Ach, wie schön. Es war schon, die 70er waren auch gut. Oh, Katja, ich sag's ungern, aber unsere
ist zu Ende?
Zeit ist rum.
Kann ich noch eine Waffel?
Steck dir bitte alle Waffeln ein. Das ist alles für dich. Da steht ja auch especially for you. Oder
sagen erst deine Kinder auch, kann ich noch eine Waffel? Und dann fehlt das Verb.
Ja.
Kann ich noch eine Waffel?
Kann ich noch Wasser? Kann ich noch Wurst? Kann ich noch Ding?
Ja, was? An die Wand werfen.
Haben? Machen? Tun? Ja.
Stimmt, verstehe den Satz nicht.
Ist noch ein langer Weg zu gehen.
Ich freue mich, wenn ihr in unser Kinofilm geht, ihr deine Kindies.
Das machen wir, weil ich weiß jetzt schon, dass der toll ist. Vor allem deshalb, weil du damit spielst. Weil ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dir. Und deswegen war es jetzt auch mal an der Zeit, dass du hier zu mir
gekommen bist. Ja, ich finde es ganz toll. Ich finde es super.
Vielen Dank.
Danke dir, Barbara, dass ich hier sein durfte.
Tschüss. Toll, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Katja Riemann. Und in dieser Reihe, das kann ich nur sagen, da haben wir tatsächlich viele, viele andere Stars, die schon hier im Gespräch waren. Einfach mal nachschauen. Ich glaube, Clemens, wir können sagen, alles, was Rang und Namen hat, war in dieser Show.
Neulich, die letzten Ausgaben alleine. Guido Maria Kretschmer war da. Die ältere der Tomala-Damen.
Simone,
bevor ich den Namen wieder vergesse, vertausche.
Simone, Tomala war da. Ach, und von Anke Engelke bis hin zu Paulina Roginski, alle. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Mehr davon gibt es natürlich bei barbaradio.de oder in der Barbaradio-App. Und ansonsten jede Woche eine neue Folge hier als Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de